Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Menschen sich systematisch täuschen, wie gut ihnen Natur tut. Sie sagen ein bisschen und der Effekt ist groß.
Bewegung und Natur tun mehr als gut, den Kleinen wie den Großen. Herzlich willkommen.
Kinder, es ist Sonntagnachmittag und so ein schöner Tag. Jetzt gehen wir mal nach dem Mittagessen spazieren. Kennen Sie, oder? Und jetzt nehmen wir an, Sie schaffen es trotzdem, mit Ihren Kindern spazieren zu gehen. Dann kommen Sie um 5:30 nach Hause und stellen fest, Sie haben wunderbare Kinder. Die sind gut drauf, die sind fröhlich, die sind super drauf, ja.
Das Zauberwort lautet Bewegung in der freien Natur und die unglaubliche Wirkung von grünen Wiesen.
Man hat eine Studie gemacht zu den Auswirkungen der Begrünung um einen Wohnblock rum auf die Entwicklung der Kinder in den Familien. Und es kam ganz klar raus, die Kinder, die im Grünen waren, die haben sich besser entwickelt als die Kinder, die nicht im Grünen waren.
Asphaltierte Betonlandschaften bleiben nicht ohne Wirkung.
Aufmerksamkeitsstörungen haben auch damit zu tun, dass die Kinder in Beton aufwachsen. So, nachgewiesen.
Es gibt ein Geheimrezept. Wenn Sie schlecht drauf sind oder Sie etwas intensiv beschäftigt, dann gehen Sie in die Natur. Laufen Sie, holen Sie sich Luft, die Sie benötigen. In dieser Sendung dürfen wir Ihnen ein überzeugendes Plädoyer fürs Bewegen in der Natur anbieten. Es nützt nicht nur den Eltern, den Erwachsenen, sondern Bewegung hat auch eine außergewöhnliche Bedeutung für die geistige Entwicklung von Kindern. Derjenige, der das vertritt und mit Studien belegt, ist Hirnforscher Professor Dr. Manfred Spitzer. Er ist ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Professor Spitzer gründete 2004 das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, das im Bildungsbereich sowohl Grundlagenforschung betreibt als auch Bildungseinrichtungen evaluiert und sie bei der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit begleitet. Manfred Spitzer ist Autor zahlreicher Bestseller. Mit seiner Kritik am digitalisierten Leben, an deren Ende die digitale Demenz stehe, hat er sich nicht nur Freunde geschaffen. Professor Spitzer zielt mit seinen Forschungen auch auf Eltern und Kinder ab. Für ihn lauern im Digitalen mehrere Gefahren.
Hey, wenn das Kind schon auf dem Töpfchen hockt und sonst nichts Gescheites macht, soll es doch wenigstens ein iPad haben, damit es da noch was lernen kann. Und die Apps kann man kostenlos runterladen, die Lern-Apps. Mein Punkt ist, ein Kind kann gar nichts lernen, wenn es über eine Oberfläche wischt. Denn Kinder lernen anders. Die nehmen die Dinge in die Hand und probieren aus. Die begreifen die Welt.
Die Kinderhand, die nur übers Notebook wischt, der fehlt Bewegung. Und das hat Folgen.
Jedes vierte Kind kann nicht hüpfen. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass Kinder tatsächlich sich bewegen, dass sie ihren natürlichen Bewegungsdrang auch folgen können. Ja? Dass wir sie also nicht dran hindern, sich zu bewegen, indem man sie vor einem großen Bildschirm hockt, wo sie dann nur noch ihre Daumen bewegen. Das ist so wichtig, sich das klarzumachen. Und ich möchte Ihnen ein paar Argumente einfach dafür liefern, wie wichtig das ist.
In der Fokussendung befassen wir uns immer wieder mit dem Thema Bewegung. Diese Woche erst recht, morgen beginnt die Weltgymnastrada hier in Dornbirn. Gymnastrada ist ein vom Holländer Jan Sommers erfundenes Kunstwort als Verbindung von Gymnastik, dem Weltbegriff für alles, was mit den Turnsportarten zu tun hat, wie auch mit Strada, der Straße, und Estrada, der Bühne. Das Turn-, Gymnastik- und Tanz-Großereignis nehmen wir zum Anlass, um über Psychotherapie durch Wandern im zweiten Teil dieser Sendung nachzudenken. Im ersten vertieft der Hirnforscher Manfred Spitzer das Thema Bewegung und dessen Auswirkung auf die geistige Entwicklung bei Kindern.
Wenn man schon sich bewegt, wo sollte man das denn dann machen? Es gibt eine ganz einfache Antwort. Draußen. Was man nicht für möglich gehalten hätte, ist folgender Befund, der sich ihn mittlerweile so deutlich herauskristallisiert, dass man sich immer gefragt hat, warum hat man das noch längst nicht untersucht? Dass der Aufenthalt da sich auf Kinder in mehrfacher Hinsicht positiv auswirkt. Zum Beispiel, schöne Untersuchung, die hat man mit Studenten gemacht. Man kann sowas auch mit Kindern machen und findet dasselbe. Ich sage dazu gleich noch einiges. Also eine Studie, die ist nicht so alt, 2015 publiziert. The Benefits of Nature Experience, Improved Affect and Cognition. Die laufen entweder da rum oder da rum, einfach so 20 Minuten. Und dann hinterher macht man Tests mit ihnen. Ja? Zum Beispiel, man fragt sie, wie ängstlich sind sie, wie viel grübeln sie nach. Und wenn sie in der Natur gelaufen sind, dann sind die weniger ängstlich und sie grübeln weniger. Sie haben weniger negative Affekte und mehr positive Affekte, wenn sie sich in der Natur bewegt haben. Aber nicht nur das, wenn man sie Zahlen nachsprechen lässt oder sagt, ich sage mal 5 Zahlen und jetzt sagen sie die bitte rückwärts, dann sind die in solchen Tests besser, wenn die gerade in der Natur waren. Also man kann tatsächlich Tests machen und zeigen, die sind vom Gefühl her besser drauf und sie können klarer denken, wenn sie vorher in der Natur waren. Nochmal, das hat man experimentell gezeigt. Ja. Vor 2 Jahren. Also ist noch nicht so lang her. Ja. Und dazu gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die das alles gezeigt haben. Man hat sogar Folgendes mal gemacht. Man hat Leute gefragt, sagt mal, wie geht es denn euch jetzt? Wie fühlt ihr euch gerade so? Auf einer Skala von 0 bis 100. Und sagen die Leute, naja, 53. Ne? Also irgendwo gerade so in der Mitte. Was glaubt ihr, wie ihr euch fühlt, wenn ihr jetzt 2 Stunden rausgeht? Ja, 57. Wird schon ein bisschen besser sein, wenn ich rausgehe. Okay, dann geht doch jetzt einmal 2 Stunden raus. Also man hat das so gemacht, dass das auch ging. Ne? Und nachdem die draußen waren, und kam wieder so, wie fühlt ihr euch denn? 89. Also ich übertreibe ein kleines bisschen nur. Wenn man Leute fragt, wie werdet ihr wohl drauf sein, wenn ihr jetzt 2 Stunden draußen wart, dann sagen die, naja, ein bisschen besser. Wenn sie dann 2 Stunden draußen waren und man fragt sie, wie geht's ihnen jetzt im Vergleich zu vorher und man misst vorher und hinterher, geht's ihnen so viel besser. Alle Eltern wissen das. Kinder, es ist Sonntagnachmittag und so ein schöner Tag, jetzt gehen wir mal nach dem Mittagessen spazieren. Kennen sie, oder? Und jetzt nehmen wir an, sie schaffen es trotzdem, mit ihren Kindern spazieren zu gehen. Dann kommen sie um 5:30 nach Hause und stellen fest, sie haben wunderbare Kinder. Die sind gut drauf, die sind fröhlich, die sind super drauf. Ja. Und wenn die diese 3 Stunden meinetwegen so gemacht haben und Aliens abgeschossen haben, sind sie nicht gut drauf und sind so, fühlen sich nicht gut und sind irgendwie, naja, einfach schlecht drauf. Das wissen alle Eltern. Trotzdem ist es schwierig mit den Sonntagsnachmittagsspaziergängen. Also ich bin 6-facher Vater, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Es ist schwierig, aber trotzdem, wenn man mal die Wissenschaft kennt, die Wissenschaft hat gezeigt, dass Menschen sich systematisch täuschen, wie gut ihnen Natur tut. Sie sagen ein bisschen und der Effekt ist groß. Das ist interessant. Ja? Also wir kennen uns selbst schlecht. Ja? Wir unterschätzen diesen Effekt.
Aufmerksamkeitsstörungen hätten nach Professor Spitzer auch damit zu tun, dass Kinder im Beton aufwachsen. Wachsen sie im Grünen auf, sind die Ergebnisse wesentlich besser. Spitzer verweist auf eine amerikanische Studie.
Attentional Functioning, also wie gut ist die Aufmerksamkeit, wenn sie im Haus gespielt haben, wenn sie draußen aber in einem bebauten Gebiet, also mit Teer und Beton und so gespielt haben, oder wenn sie in der grünen Natur gespielt haben. Die Aufmerksamkeitsfunktion nach dem Spielen ist besser nach dem Spielen im Grünen als nach dem Spielen im Beton oder nach dem Spielen im Zimmer. Das hat man gleich nochmal gemacht, noch eine andere Studie, die ist dann 2009 erschienen. Besser nach einem Lauf im Park. Also man kann auch so rumlaufen, man kann auch in der Stadt rumlaufen, das macht es nicht so gut. Wenn man im Park rumläuft, ist man aufmerksamer, wird noch verrückter. Kreativität. Es ist schwierig zu sagen, was das ist. Die meisten Leute haben eine völlig falsche Vorstellung. Die denken, wenn man sich die Hände mit Fingerfarben vollmacht und an die Wand klatscht, ist das kreativ. Das hat mit Kreativität nichts zu tun. Das ist Wände beschmieren. Kreativ sind sie, wenn sie schon ganz viel wissen, aber ihnen die Lösung für ein Problem trotzdem nicht einfällt. Und wenn sie dann zum Beispiel durch den Wald laufen oder noch besser durch den Wald joggen oder sich in die Sauna begeben oder irgendwie so an gar nichts denken und plötzlich fällt ihnen die Lösung ein. Sie denken genau nicht darüber nach, aber sie fällt ihnen ein. Nebenbei die Voraussetzung, dass sie sich ganz viel mit der beschäftigt haben. Also so einfach so fällt ihnen gar nichts ein. Aber wenn sie ganz viel wissen und haben auch noch ein Problem, dann haben sie vielleicht Glück und es fällt ihnen was ein. Edison, 99% schwitzen, 1% Inspiration, das meinte der damit. Also einfach nur sagen, ich bin jetzt mal kreativ, ist völliger Blödsinn. Sie sind kreativ, wenn sie ganz viel wissen und ihnen dann noch was Neues einfällt, aufgrund dieses vielen Wissens. Kreativität kann man messen, da gibt es Kreativitätstests. Ich mache jetzt mal einfach mit Ihnen. Es gibt ein Wort, das passt zu allen 3 Wörtern. Was passt zu Wald, zu Frosch und zu Säge? Laub, jawohl. Laub, Wald, Laub, Frosch, Laub, Säge. Jetzt haben Sie noch mal eine Chance. Was passt zu Schach, Bahn und Charakter? Zug, jawohl. Muss man erst mal drauf kommen, ne? Von diesen Paaren gibt es, also von diesen Dreiern, gibt es über 130 Stück. Und die kann man einfach abfragen. Und dann kann man gucken, Dalli Dalli, wie viel schafft einer in einer Minute? Oder also man, so kann man Kreativität jetzt leicht testen. Nun weiß man schon länger, wenn jemand ängstlich ist, fällt ihm nichts ein. Das liegt daran, dass wenn sie ängstlich sind, da haben sie einen ganz engen Fokus und denken darüber, und wenn sie auf dünnem Eis einbrechen, da wollen sie sich nicht zurücklehnen und das Problem lösen. Ja? Nee, sie müssen da raus, sonst sind sie tot. Ja? Also sie lassen das Problem nicht auf sich wirken, wenn sie gerade eingebrochen sind im Eis. Ja? Sondern sie machen was. Und es ist wichtig, dass sie dann nicht an alles Mögliche denken, sondern an das eine, was ihnen jetzt hilft. Deswegen unter unmittelbarer Lebensgefahr ist kein Mensch kreativ. Unter Angst braucht es keine Lebensgefahr. Angst reicht schon, auch nicht. Wenn sie aber so gut drauf und locker sind, ja, dann ist eben nicht der Fokus so eingeschränkt auf nur eins, wie unter Lebensgefahr, das ist wichtig, sondern da sind sie ein bisschen breiter. Dann aktivieren sie so alles drumherum, auch ein bisschen. Und dann fällt ihnen viel ein. Dann kommen, da sprudelt sozusagen, sprudeln die Ideen. Und das hat man tatsächlich schön zeigen können. Wenn man den Leuten Angst macht, sind die Kreativitätstests schlecht. Wenn man versucht, dass sie sich entspannen, locker sind, sind die Kreativitätstests gut. Jetzt kann man auch andere Tests machen. Zum Beispiel kann ich ihnen einen Text geben, wo ich 10 Tippfehler reingemacht habe. Und so ein kleines Textchen. Und dann sage ich, korrigiere mal den Text. Und da findet man es genau umgekehrte. Wenn sie locker drauf sind, finden sie keine Fehler. Wenn sie ängstlich sind, finden sie alle Fehler. Sie sind eben genau, wenn sie ängstlich sind. Ja? Dann finden sie Fehler. Aber es fällt ihnen nichts ein. Ja? Und wenn sie gut drauf sind, fällt ihnen was ein. Aber sie finden keine Fehler. Das ist nebenbei, das geht uns allen so, das ist völlig normal. Man muss nur noch eins wissen, wenn hier ist ganz genau und es fällt einem nichts ein und hier ist ganz entspannt, fällt einem viel ein, aber ungenau. Wenn das so die Bandbreite dessen ist, was Menschen sein können, da sind wir alle irgendwo dazwischen. Aber der Witz ist, der eine ist irgendwo hier und der andere ist hier. Und um diesen Punkt rum schwankt dann jeder so ein bisschen. Also auch der eher Ängstliche ist auch mal ein bisschen lockerer drauf und auch der Lockere hatte mal Angst. Ja? Aber wir schwanken alle so um irgendeinen Punkt. Und das nennt man auch Charakter. Da gibt es eben so Happy-Go-Lucky-Typen. Passt schon. Ja? Ich bin heute von Düsseldorf nach München geflogen und fliege morgen von München nach Wien. Und ich hoffe jedes Mal, wenn ich ein Flugzeug besteige, dass der Fluglotse, der für meinen Flug verantwortlich ist, so ein ängstlich-subdepressiver Typ ist. Ja? Der genau hinguckt, hey, da ist noch ein Fleck und da, hey, oh, passt es. Ja? Wenn du so eine, oh, passt schon. Ja. Den wollen sie nicht als Fluglotsen. Ja? Umgekehrt, wenn sie vielleicht in der Werbebranche tätig sind, da soll ihnen viel Blödsinn einfallen und muss nicht so genau sein, ja, dann können sie eher das machen. Aber jeder sollte sich selber ein bisschen kennen und wissen, was einem eher liegt. Denn die Menschen sind nicht gleich. Und noch ein Tipp, jeder von uns muss ja mal eher kreativ sein und mal Fehler finden. Der Deutschlehrer, der also die Deutschaufsätze liegen lässt, bis es nimmer länger geht und dann hektisch und ängstlich, ob er es noch schafft, die Deutschaufsätze korrigiert, macht es genau richtig, denn er findet die meisten Fehler. Wenn Sie aber einen kreativen Bericht schreiben sollen, wo überhaupt nicht klar ist, was da überhaupt jetzt, wie die Gedanken da laufen sollen, und Sie müssen da jetzt was neuen Text verfassen, ja, und Sie warten bis zum letzten Drücker und sind ängstlich, dann ist Ihr Hirn leer. Ihnen fällt nichts ein. Ja, ist ganz wichtig. Also es hängt von der Aufgabe ab, ob Sie sie bis zum letzten Drücker oder lieber gleich anfangen. Ja? Wenn es um Genauigkeit geht, letzter Drücker ist okay. Ja? Wenn Sie eine kreative Aufgabe, die meisten Aufgaben, die wir heute so in der Uni kriegen, sind eher kreativ. Wer das bis zum letzten Drücker macht, der hat schlechte Karten. Also der kriegt nichts zustande. Ist leider so. Ja? Das wissen wir alles. Weswegen es wichtig ist zu wissen, dass man in der Natur, und das hat man eben auch gemessen, tatsächlich kreativer ist. Zunächst mal hat man gemessen, Kreativität auch beim Joggen. Und das war die eine, Creativity in the Wild. Sie gehen also in die Natur und machen Kreativitätstests und dann machen sie den nochmal im Beton, und zwar mit anderen Wörtern, ne? Klar. Und dann sind sie in der Natur besser gewesen als im Beton. Ja? Aber dann hier das, give your ideas some legs. Das heißt, sie joggen und machen einen Kreativitätstest. Oder sie sitzen und machen einen Kreativitätstest. Und dann beim zweiten Mal sitzen sie wieder und machen Kreativitätstest. Oder sie joggen dann und machen Kreativitätstest. Oder sie haben vorher gejoggt und sitzen dann. Raus. Wenn sie sitzen zum Zeitpunkt 1 und zum Zeitpunkt 2, sind sie zum Zeitpunkt 1 nicht kreativ und zum Zeitpunkt 2 auch nicht. Das ist, wie viel hat einer in zum Beispiel einer Minute von diesen Puzzeln gelöst? Wenn sie sitzen und dann laufen, dann sind sie nach dem Laufen kreativ. Wenn sie laufen und dann sitzen, sind sie nach dem Laufen kreativ, aber beim Sitzen hinterher immer noch. Also erst joggen und dann kreativ sein, nicht umgekehrt. Ja? Das ist wichtig. Sie können die Kreativität, also nach dem Joggen, noch eine ganze Weile im Sitzen rüber retten und immer noch kreativ sein. Ja? Das ist wichtig. Jetzt kann man die Frage stellen, naja, wenn ich also im Zimmer sitze, bin ich nicht kreativ. Wenn ich im Wald jogge, bin ich kreativ. Woran liegt denn das jetzt? Am Wald oder am Joggen? Oder eben am Zimmer und am Sitzen? Wissenschaftler finden solche Probleme toll. Deswegen das Problem hat man gelöst. Man muss da nur kreativ sein. Man muss sich nämlich noch zwei extra, man muss nicht nur im Zimmer sitzen oder im Wald joggen, nein. Man muss auch im Zimmer auf dem Laufband joggen oder auf dem Rollstuhl sitzend durch den Wald geschoben werden. Oder im Zimmer sitzen oder im Wald joggen. Das hat man tatsächlich gemacht. Vier Bedingungen. Was kommt raus? Das ist wieder Kreativität, und zwar ein leichter und schwierigerer Kreativitätstest. Und da sehen Sie, Indoor Sitting, im Zimmer sitzen, sind Sie am wenigsten in beiden Tests, am wenigsten kreativ. Wenn Sie innen drin auf dem Laufband laufen, ist schon deutlich besser. Bewegen bringt's. Wenn Sie im Rollstuhl durch den Wald geschoben werden, sind Sie auch viel besser, als wenn Sie drin sitzen. Und am besten ist es, Sie laufen durch den Wald. Dann sind Sie am allerbesten. Ja? Also hier kommt raus, es ist tatsächlich beides. Ja? Es ist tatsächlich beides. Sowohl die Bewegung als auch die Natur haben einen ergänzenden, positiven Effekt auf Ihre Kreativität. Ja, das ist aber witzig, dass man das hat finden können, aber man konnte es finden. Der letzte Gedanke, der mir auch ganz wichtig ist, ist folgender. Bewegung hat sogar einen positiven Effekt auf unser moralisches Dasein. Also ich habe jetzt von körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit, von Emotionen gesprochen, aber ich rede jetzt davon, wie gut ein Mensch ist. Studenten laufen über den Campus, entweder im Gleichschritt oder jeder, wie er so laufen will. Und hinterher macht man so ein Spiel, wo die sich gegenseitig Vertrauen schenken müssen, und dann kriegen sie am meisten davon, und wenn sie sich eher misstrauen, haben sie alle nichts davon. Und die Studenten vertrauen sich gegenseitig mehr, wenn sie im Gleichschritt gelaufen sind vorher. Kinder, Vierjährige, die gemeinsam ein Lied singen, hinterher Gummibärchen kriegen und die Möglichkeit haben, ihre Gummibärchen mit anderen Kindern zu teilen, teilen mehr, wenn sie gemeinsam gesungen haben, als wenn jeder für sich gesungen hat. Also gemeinsam eine koordinierte Arbeit machen, also einfach nur koordiniert sich bewegen, ja, führt, und da gibt es wirklich mittlerweile ein Dutzend Studien zu, bei Kindern und bei Erwachsenen zu mehr Kooperation. Man kann sagen, wieso ist das so? Aber man kann leicht überlegen, wenn man sich gemeinsam bewegt und merkt, hey, der tickt ja auch so, also gemeinsam tanzen zum Beispiel, ist auch was, ein Gruppentanz machen, ja, dann bewegt man sich gemeinsam und merkt so, hey, der tickt ja so wie ich, der schwingt ja so wie ich, wir haben da was gemeinsam und wir kriegen gemeinsam diese gemeinsame Bewegung hin. Und wenn es dann darum geht, dem was Gutes zu tun, da bin ich eher dabei. Ich verteile mehr Gummibärchen an andere und behalte mir weniger, wenn ich mit denen getanzt habe oder gesungen habe oder mich einfach nur gemeinsam bewegt habe. Wie gesagt, in guten, sehr methodisch, ganz guten Studien wissenschaftlich nachgewiesen. Und jetzt kommt das Dollste, Natur hat den gleichen Effekt. Wenn Sie mit Leuten, Sie machen einfach, Sie gehen mit einer Gruppe irgendwo hin und dann sagen Sie, ach, lassen jetzt eine Sammelbüchse rumgehen und spendet doch mal was für die Behinderten in der Welt oder irgendwas. Ja, Sie erfinden was und das machen Sie so nebenbei und zufällig. Und was kommt raus? Wenn Sie irgendwo hingehen, auf die Straße, Asphalt, Betongebäude oder Sie gehen in den Wald. In Ihrem Klingelbeutel ist mehr drin, wenn Sie im Wald gehen. Leute geben mehr. Also das ist nicht, die fühlen sich nicht nur wohler und sagen, ach, ich fühle mich halt so gut. Nee, die geben mehr, wenn sie in der Natur sind, als wenn sie nicht in der Natur sind. Und das hat man immer wieder. Das verrückteste Experiment geht so, Sie gehen entweder in die Natur oder Sie gehen irgendwo in die Betonwüste und dann mit Studenten hat man das gemacht. Und dann sagt man, ja, ihr müsst jetzt noch einen Fragebogen ausfüllen. Und dann kommt der, teilen Sie einen Fragebogen aus. Ach Gott, wir haben ja keine Bleistifte. Und dann, hey, bring doch mal Bleistifte. Und dann kommt Ihr Forschungsassistent und bringt eine Schachtel Bleistifte. Und der hat vorher geübt, dass er die Schachtel Bleistifte, wenn er bei der Gruppe ankommt, genau bei der Gruppe fallen lässt. Was Sie messen ist, wie viele Bleistifte werden von der Gruppe aufgehoben. Das ist das, was Sie messen. Sie messen so spontanes, hilfsbereites Verhalten. Wie viele Bleistifte heben die anderen dem Trottel auf? Was kommt raus? In der Natur heben sie deutlich mehr Bleistifte auf als in der Betonwüste. Ja. Also Sie können im Experiment nachweisen, dass Natur, genau wie koordiniertes Bewegen, wie man heute sagt, prosoziale Effekte hat. Ja. Wir werden zu besseren Menschen, wenn wir uns bewegen, miteinander und wenn wir miteinander uns am besten noch in der Natur bewegen. Ja. Ich habe gerade vor kurzem zwei große Studien noch ausgebuddelt, zu den Auswirkungen des Pfadfindertums in jungen Jahren. Das haben die Amis und die Engländer vor wenigen Jahren publiziert. Jeweils Daten zu Zehntausenden von Leuten. Da kommt raus, je mehr Stunden die als Pfadfinder in der Jugend verbracht haben, desto gesünder sind die 50 Jahre später und desto besser geht es ihnen 50 Jahre später. Und man konnte zeigen, dass es nicht daran liegt, dass die Gesunden halt vorneweg Pfadfinder sind und die Kranken halt gar nicht Pfadfinder werden. Man konnte nämlich gucken, wie gesund waren die vorher und dann konnte man das rausrechnen und dann konnte man zeigen, dass Pfadfinder hat einen Effekt. Und es gibt, wie gesagt, eine Riesenstudie aus England und eine riesengroße aus Amerika. Bei uns hat man ja Pfadfindertum zum Teil wieder abgeschafft, aber es gibt es immer noch. Und wenn es noch nicht gäbe, müssten wir es erfinden, weil in der Natur was machen, gemeinsam machen, am besten noch mit der Wandervogel-Idee kombiniert, nämlich singen und musizieren, in der Natur, gemeinsam, koordiniert, das Beste, was die Kinder antun können. Ja, da entwickeln die sich zu Pfundstypen als Erwachsene.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Bewegung in der Natur stärkt uns Menschen. Wir nehmen Veränderungen wahr. Wir finden ein Ohr für uns selbst. Diesen therapeutisch wirksamen Prozess erläutert Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller. Der Psychotherapeut, der Suchtforscher, Gerichtspsychiater und Bestsellerautor, zuletzt mit dem Buch über das Wunder der Wertschätzung, nimmt die Hörerinnen und Hörer mit zu einer Art Abgleich der inneren Gestimmtheiten. Wir begeben uns auf eine Wanderung und stellen Veränderungen fest, beeinflusst durch Licht oder Atmung. Haller erläutert die beim Wandern feststellbare psychotherapeutische Tiefenwirkung.
was wir in der Psychotherapie den Menschen dauernd beizubringen und bei ihnen anzuwenden versuchen, dass hier eigentlich durch das Wandern sehr viel davon erfüllt wird. Und ich bin so die 21 Psychotherapieschulen durchgegangen, die es in Österreich gibt. Es gibt bei uns 21 staatlich anerkannte Formen der Psychotherapie und habe mir gedacht, eigentlich sehr viel von denen ist im simplen Wandern erfüllt. Es geht mir darum, dass etwas, was eigentlich schon sehr lange bekannt ist, im Prinzip und jeder von uns auch schon erfahren hat, dass man das nie weiter verfolgt und vor allem, dass die Wissenschaft sich wieder einmal darum gedrückt hat, weil sie gesagt hat, das ist etwas viel zu Unwissenschaftliches, das ist etwas für Wandervögel, für Naturfreunde, aber doch nicht für uns im Elfenbeinernen Turm. Und das finde ich höchst bedauerlich. Ich denke, wenn Sie aufmerksam wandern und sich selbst beobachten und in sich hineinhören und sich spüren, dann werden Sie wirklich unglaublich spannende Dinge erleben, was für Veränderungen vor sich gegangen sind. Nicht der große Rausch und nicht der große Knall, aber wie Ihre Stimmung sich subtil verbessert, wie Sie plötzlich optimistischer werden, wie Sie kreative Ideen entwickeln, wie Probleme klein werden und vieles andere mehr. Also insofern möchte ich, dass Sie nachher vielleicht etwas ja mit mehr Selbstwahrnehmung in diese Richtung und mit viel Selbstbeobachtung zur nächsten Wanderung geben. Also wir könnten sagen, wir haben heute sozusagen eine Selbsterfahrungsgruppe.
Die Selbsterfahrungsgruppe macht sich auf den Weg. Zu Fuß, allein, mit der Familie, mit Freunden oder mit bislang unbekannten Menschen. Das Weitwandern, das Pilgern ist in Mode gekommen. Das Gehen per Pedes mit den Füßen erlebt ja in diesem Zusammenhang einen Hype. Der deutsche Entertainer und Schauspieler Harpe Kerkeling überschrieb seine Fußreise auf dem Jakobsweg mit »Ich bin dann mal weg«. Für den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, einem leidenschaftlichen Spaziergänger, war das Gehen eine Quelle von Inspiration und Kraft. Und er wird zitiert mit dem Satz, ich bin zu meinen besten Gedanken gegangen und ich kenne keinen Gedanken, der so bedrückend wäre, dass man ihn nicht gehend hinter sich lassen könnte. Zitat Ende.
Wenn also beispielsweise jemand einen Konflikt hat, wird er sich im Körperlichen ein Organ wählen, das symbolisch für diesen Konflikt steht. Als eine Frau, die weit unter ihrem Wert gehandelt wird und weniger bezahlt bekommt als ein männlicher Kollege, könnte vielleicht seinen Job viel besser machen, reagiert mit heftigen Migräneanfällen. Warum? Weil eben das Gehirn das Organ des Denkens ist. Ich kann besser denken als der. Der Konflikt wird über das Gehirn, über den Kopf zumindest ausgedrückt. Das Hirn selbst ist ja an sich schmerzlos. Oder wenn jemand eine große Sorge hat, etwas tragen muss, ein schweres Schicksal, wird er wahrscheinlich im körperlichen Bereich das Organ des Tragens, das ist der Rücken, auswählen. Und drum, unter anderem, haben so viele Menschen heute Rückenweh. Und ich muss Ihnen die nachteilige Botschaft bringen, etwa 60-70% der Bandscheibenoperationen haben keinen Erfolg. Warum? Weil die Ursache nicht im Körperlichen liegt oder nicht nur im Körperlichen liegt, sondern ganz überwiegend im Psychischen. Und das müssen Sie mir wirklich glauben. Man hat in der Psychotherapie oft unglaubliche Erfolge oder auch in der Psychopharmakotherapie bei Menschen mit Rückenbeschwerden, wenn man sie gut antidepressiv behandeln kann und wenn man weiß, welche Sorge sie erleiden müssen und welchen Kummer sie durch ihr Leben schleppen, der sich eben ausdrückt in Kreuzbeschwerden und so weiter. Das könnte man jetzt durch den ganzen Körper durchspinnen. Wenn jemand existenzielle Ängste hat, dann bekommt er wahrscheinlich Herzbeschwerden. Wenn jemand zu viel Stress hat, wird das Organ des Stresses, das ist der Magen, reagieren. Und wenn sich jemand nicht wohlfühlt in seiner Haut, dann bekommt er also möglicherweise auf psychischem Weg Hautleiden. Die Ärzte, die jetzt das gehört haben, was ich gesagt habe, werden zum Teil die Stirn runzeln. Das ist immer, ich will damit zum Ausdruck bringen, diese Theorien sind in der klassischen Medizin nicht ganz unumstritten. Aber letztlich werden sie auch durch das Wort des Volkes schon belegt, das auch sagt, es hat jemand ein hartes Herz, es ist jemand an Herzeleid gestorben, es ist jemand weichherzig, es hat jemand eine dicke Haut, eine dünne Haut, es trägt jemand die Nase hoch, etc. etc. Hier wird dieser Zusammenhang zwischen psychischer Funktion und körperlichem Zustand oder körperlichem Ausdruck hergestellt. Und wenn wir irgendwo lesen, es starb jemand an gebrochenem Herzen, dann ist das natürlich auch ein psychischer Vorgang, der damit gemeint ist. Und ich darf Sie nur noch, um auch einen komischen Aspekt hineinzubringen, dass Charles Schulz den Charlie Brown einmal sinngemäß sagen lässt, wenn ich die Mundwinkel nach oben ziehe, ist das ganz schlecht für meine Depressionen. Das ist so ein bisschen paradox, aber es will eigentlich nur sagen, dass letztlich die Depressivität sozusagen auch im Gesichtsausdruck in der Fazis depressiva zum Ausdruck kommt, aber das ist natürlich umgekehrt, dass er den Mundwinkel nach oben zieht, weil er depressiv ist, nicht das Pferd vom Schwanz her sozusagen aufzuzäunen ist. Der Atem ist am intensivsten von allen Körperfunktionen mit dem Seelischen verbunden. Die Beseelung des Menschen. Gott haucht dem Unbeseelten den Odem ein, den Atem ein. Karl Gustav Jung hat gesagt, der Atem ist der beste Weg von innen nach außen. Andere Psychotherapeuten sagen es gegenteilig. Sie sagen, es ist der Weg ins tiefste Innerste. Wenn man autogenes Training erlernt und bei vielen anderen Meditationstechniken, kommt den Atemübungen ein ganz zentraler Stellenwert zu. Im holotropen Atmen wird durch vertieftes Atmen die Blockade in unserem Unbewusstsein gelöst. Das glaube ich schon, dass das so ist. Man kann mit Patienten trainieren, negative Emotionen abzuatmen. Der Atem rhythmisiert. Bewusstes Atmen verbindet Körper, Emotionen und Verstand. Und ich frage Sie, durch was kann ich meinen Atem besser trainieren? Durch was kann ich ihn besser erleben? Durch was kann ich ihn besser einsetzen als durch Wandern? Die Gesprächstherapie, die darauf abzielt, dass wir zum Dialog kommen, dass wir die Dinge zur Sprache bringen. Sie werden jetzt sagen, aber was hat das mit Wandern zu tun? Beim Wandern, da muss ich so stark schnaufen, dass mir kein Wort mehr übrig bleibt, dass ich also nicht mehr reden kann. Das ist so allein betrachtet nicht richtig. Beim Wandern werde ich nämlich den inneren Dialog anstoßen. Das heißt, dass ich mit mir selbst zu sprechen beginne über ein Problem, Pro und Contra, mit vielen, vielen neuen Gedanken, die ich außerhalb des Wanderns gar nicht hätte. Es ist tatsächlich ein Wandern nach innen, es ist ein stiller Dialog, der aber unglaublich befruchtend ist, weil er eben vielleicht Unbewusstes und bis dahin nicht Erkanntes zur Sprache bringen kann, weil er den Dingen Worte verleiht, stille Worte, Wandern nach innen. Zur Gesprächstherapie gehört die Echtheit dazu. Wo ist der Mensch echter als dann, wenn eben sein Körper durch das Wandern mehr und mehr erschöpft wird, wenn man ihn spürt in allen seinen Grenzen. Und natürlich zur Gesprächstherapie gehört die Selbstverwirklichung und der Wunsch nach Vervollkommnung, der in jedem Menschen drinnen liegt. Und ich denke, wenn jemand erfährt, dass er doch Kräfte in sich hat, dass er vielleicht sonst kein Spitzensportler ist, aber er kann eben wandern, er hat vielleicht eine gewisse Zähigkeit und so weiter, dann ist das ein Aspekt, der diesem besseren Selbstbild, dem Entdecken von neuen, von zusätzlichen Kräften, von psychischen Muskeln ganz vorzüglich dient. Der Hauptbestandteil der Psychotherapie sind die analytischen Verfahren. Das heißt, man will durch verschiedene Methoden ein vertieftes Verständnis der Persönlichkeit erreichen. Das kann der Traum sein, das können Gespräche sein, das können andere Analysen sein, Assoziationen und dergleichen. Ich denke, ein anderer großer Dichter, Franz Kafka, hat das genau erfasst, wenn er gesagt hat, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Also das Gehen ist das eigentlich Analytische, man findet immer neue Wege. Und letztlich, wie der große chinesische Philosoph gemeint hat, der Weg ist das Ziel. Der Weg, den man durch Wandern beschreitet. Nun habe ich schon gesagt, dass das Wandern sehr viel Elemente der meditativen Verfahren in sich hat, die eine weitere große Gruppe innerhalb der psychotherapeutischen Techniken sind. Man hat dem EEG im Hirnstrombild nachgewiesen, dass die sogenannten Gammawellen, die sind positiv, stark zunehmen, ungefähr ein Drittel steigern, wenn man mehrere Stunden wandert. Im Wandern entwickeln wir eine Achtsamkeit für das Hier und Jetzt. Wandern macht sehr aufmerksam. Man muss natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit neben diesem Meditativen an den Tag legen, um nicht zu stolpern, um nicht abzustürzen und so weiter. Wandern ist ein Emotionstraining, weil es der Versenkung dient. Und im Wandern kann man auch seine sensiblen Stellen, das sind die Werte und das sind aber auch die Kränkungserlebnisse, vorzüglich wahrnehmen. Wichtige Psychotherapieverfahren beschäftigen sich mit der Verbesserung der Kreativität, die Kreativtherapien, weil man sagt, es gibt eben andere Wege, um die unbewussten Dinge, um die Probleme in den Vordergrund zu bringen, um sie sich bewusst zu machen, als durch das Sprechen allein. Manche Menschen haben Sprachblockaden, manche haben Redebarrieren. Das geschieht dann durch Musik, durch Malerei und so weiter. Hier werden dann verschiedene psychische Prozesse in Gang gesetzt. Das Ziel ist immer, dass äußere und innere Bilder entstehen. Beim Wandern habe ich beides. Die äußeren Bilder durch die Naturschönheit, die auch bei schönem Wetter natürlich sehr, sehr schön und einzigartig sein kann, durch neue Landschaften, durch Anregung der Fantasie, durch Wolkengebilde und so weiter. Aber vor allem auch durch diesen Wandereffekt entstehen immer wieder neue Ideen. Wie gesagt, auch die Idee zu diesem Vortrag oder was dem zugrunde liegt, ist mir beim Wandern gekommen, ohne dass ich das überhaupt eigentlich angestrebt habe oder vielleicht sogar wollte. Nun, meine Damen und Herren, die wichtigste Krankheit bis in 30 Jahren wird die Depression sein. Ich kann das nicht erklären, warum das so ist. Es ist im Prinzip ja nicht logisch, warum die Menschen gerade heute depressiv werden, immer depressiver werden, warum heute Burnout schon die wichtigste Krankheit, die wichtigste Ursache für Krankenstand, für frühe Berentungen und so weiter ist. Burnout nichts anderes als ein depressiver Erschöpfungszustand. Wir würden ja meinen, dass die Menschen heute überhaupt keinen Grund haben, depressiv zu sein. Ein Event jagt das nächste, es geht niemandem mehr wirklich schlecht, es hat niemand mehr große Not. Wir haben Vergnügungen rund um die Uhr, wir haben sehr viel Licht, das ist ja auch ein antidepressiver Effekt. Wir sterben nicht mehr schon im Kindsbett oder in frühen Jahren, wir gehen nicht mehr am Blinddarm zugrunde und trotzdem nimmt die Depressivität zu und sie wird die Krankheit des 21. Jahrhunderts sein. Wir können Depressionen nicht wirklich heilen, wir können sie bessern, wir können sie ein Stück weit vorbeugen. Sie haben sicher diese Studien gelesen, dass bei den antidepressiven Medikamenten etwa 80% wirken, aber nicht alle. Sie kennen wahrscheinlich auch die Untersuchungen, dass Psychotherapie sehr wohl Fortschritte bringt, aber nicht überall. Nun hat man aber festgestellt, zur Behandlung der Depression ist es erforderlich, dass das sogenannte Glückshormon, das Serotonin, gesteigert wird. Das geschieht durch medikamentöse, auch durch psychotherapeutische Verfahren, aber vor allem auch durch Ausdauersport, durch Wandern. Wenn man über 30 Minuten sich körperlich regelmäßig anstrengt, dann kommt es zu einem messbaren Anstieg dieses Serotonin und das ist verbunden mit einer Verbesserung der Stimmung. Also man kann ganz eindeutig sagen, Wandern hat einen eindeutig antidepressiven Effekt. Es wurde ja vorher dieses berühmte Wort vom Philosophen Kierkegaard schon zitiert. Ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und kenne keinen Kummer, also keine Depression, den man nicht weggehen kann. Und das ist inzwischen auch durch jetzt doch allmählich häufiger werdende systematische Untersuchungen belegt worden. Etwa hat eine Forschergruppe in Salzburg hochsuizidale Patienten mit herkömmlichen Methoden behandelt, eine Gruppe, also wie es im Buch steht und wie es kunstgerecht ist, und mit einer anderen daneben vor allem regelmäßiges Training gemacht, ist mit ihnen halt hinauf auf den Walserberg und so weiter, dreimal die Woche. Und die Ergebnisse in dieser Wandergruppe waren eindeutig besser. Die, die dreimal in der Woche wandern gegangen sind, haben praktisch keine Rückfälle mehr gehabt. Die Suizidalität als das Hauptrisiko und das Hauptproblem bei der Depression war mehr oder weniger verschwunden. Und das müssen Sie vielleicht, wenn Sie es mir nicht glauben, nur selbst einmal probieren. Wenn Sie nicht gut drauf sind, gehen Sie wandern und horchen Sie in sich hinein, was passiert mit Ihnen, was geschieht mit dem Körpergefühl, was geschieht mit Ihrer Stimmung. Werden Sie nicht ein Stück weit euphorisch? Ich bin überzeugt davon, bei den meisten von Ihnen wird das der Fall sein.
Vom Wandern auf dem Land zum Wandern in der Stadt. Jeder sechste Fußgänger sei mittlerweile von seinem Handy abgelenkt, weil er in einem Paralleluniversum unterwegs sei, wird von der deutschen Unfallforschung berichtet. In China hat man bereits eigene Gehwege für Handynutzer eingerichtet. Bei dem Wandern, das wir meinen, sollte sich der Mensch auf das Gehen und sich selbst konzentrieren, damit das Wandern auch eine therapeutische Wirkung entfalten kann. Wir kommen zum letzten Themenkomplex, der da lautet: Wandern als Therapie und genauer, Wandern als Therapie für Suchtkranke.
Genau gegen diese Basiserkrankungen der Sucht wirkt natürlich das Wandern in vielen Fällen. Aber nicht nur das, wir können auch den Weg der Suchtheilung, den Weg der Abstinenz, der im Prinzip ein Wandern durch die Wüste im wahrsten Sinn des Wortes ist, von einer Oase zur anderen, aber im Prinzip eine harte Geschichte, sehr gut vergleichen mit einer doch eher mühseligen Wanderung, an deren Schluss Erschöpftheit, aber auch Glücksgefühl steht. Wandern kann letztlich rauschartige Zustände erzeugen. Das heißt, wenn wir den Gipfelrausch haben, den Höhenrausch und dergleichen, dann haben wir im Prinzip genau das, was der Süchtige sucht, nämlich dieses rauschartige Erleben, dieses kurzen Moment des Glücklichseins, dieses Entrücktsein, manchmal auch, wie vorher genannt, dieses Verrücktsein. Und ich denke, wenn man sich das überlegt, was das Wandern auch letztlich als Ersatz sein kann für das Trinken, wenn jemand Alkoholabstinent zum Beispiel wird, gewinnt er ja vor allem sehr viel Zeit, wo er eben nicht mehr in der Kneipe sitzt, wo er nicht mehr den Rausch ausschlafen muss und einen Kater pflegen. Es ist ein sehr großer Gewinn an Stunden, den er täglich bekommt. Dafür muss er letztlich einen Ersatz finden. Und was gibt es für einen besseren als den, den man durch das Wandern erreichen kann. Sie kennen alle die Geschichte von Odysseus. Odysseus, der also auf seinen Irrwegen, auf seinen Irrwanderungen, die es teilweise auch gewesen sind, eines Tages zu den Sirenen kommt. Und man weiß, an den Sirenen, die singen derartig herrlich und derartig verlockend, da kommt keiner vorbei. Jeder ergibt sich ihnen und wird dann getötet. Er kommt also zugrunde. Odysseus, der aber der Listige war, der viel durchdachte, heißt er immer auch bei Homer, der hat gesagt, ich werde den Sang der Sirenen hören, ohne dass ich zugrunde gehe. Und er hat Folgendes gemacht. Er hat den Ruderern seines Bootes die Ohren mit Bienenwachs verklebt, damit sie den Gesang der Sirenen nicht hören können, hat ihnen befohlen, sie sollen ihn selbst ohne Bienenwachs an den Schiffspflock fesseln und ihn unter keinen Umständen losbinden, was auch immer er tut. Odysseus hört den Gesang der Sirenen und will natürlich unbedingt hin und deutet, lass mich los, bindet mich los, er zerrt an seinen Fesseln und so weiter. Aber die tauben Ruderer, die fahren ihn sozusagen kaltherzig oder gutherzig vorbei. Aber es gibt einen zweiten, der den Gesang der Sirenen überlebt hat. Und das war Orpheus. Sie kennen ihn, Orpheus, dem es einst gelang, Steine selbst zum Weinen zu bringen, durch seinen Gesang, der also so schön gesungen hat, dass er selbst den Hades erweichen hat können. Und auch Orpheus kommt zu den Sirenen. Aber er wählt einen anderen Weg als der schlaue Odysseus. Er sagt, ich werde, wenn die zu singen beginnen, meinerseits die Laute anschlagen und noch viel schöner singen als die und werde sie dadurch besiegen. Verstehen Sie, hier ist alles enthalten, was es zur Suchttherapie zu sagen gibt. Nämlich, die Sirenen sind Opium, sind Heroin, sind Alkohol, sind Kokain, extrem verlockend. Man kann ihm nicht widerstehen, aber man wird daran zugrunde gehen. Es genügt aber nicht, wenn wir das nur verbieten, mit erhobenem Finger oder durch strenge Gesetze, sondern wir müssen dem Süchtigen sagen, es gibt etwas, was schöner ist als diese Erlebnisse, als diese Verlockungen. Und das Wandern, jetzt werde ich selbst so etwas euphorisch, behaupte ich, ist etwas von dem, was schöner sein kann als Rauscherlebnisse mit anschließendem Kater. Nun, in der heutigen Zeit ist darüber hinaus sehr modern geworden die Traumatherapie. Zur Traumatherapie gehört dazu, dass die Verletzungen, die Wunden irgendwann einmal verheilen und zumindest vernarben. Und wiederum darf ich die Frage stellen, durch was kann ich all diese Effekte besser erreichen als durch regelmäßiges Wandern. Verstehen Sie mich recht, ich sage das nicht mit Ausschließlichkeit, aber ich denke, dass im Wandern viele, viele Effekte von dem enthalten sind, nämlich diese Verbindung zum Körperlichen, dieses Auftauchen von neuen Bildern, wie wir vorher gesagt haben, dass man tatsächlich zäher wird, das heißt, also es vernarrt allmählich, dass die Haut etwas dicker wird, man wird dolenter. Und ein ganz zentraler Punkt ist folgender: Beim Trauma, bei der Behandlung des Traumas geht es immer darum, dass man den zentralen Schmerz, also den Schmerz, den man im Innersten der Psyche hat, in die Peripherie verlagert. Sie haben sicher schon beobachtet, dass sich viele junge Menschen heute schneiden. 12-13% von Menschen mit Suchtproblemen sind es an die 60%. Das sind überwiegend keine Menschen, die sich das Leben nehmen oder einen Suizidversuch vortäuschen oder damit jemanden erpressen wollen, sondern das sind Menschen, die sagen, ich möchte endlich den Körper spüren. Durch Wandern kann man das auch. Und ich möchte das, was ich an Liebesentzug, an Liebesmangel, an Liebesvorenthalt, an Grausamkeit in der Erziehung erlebt habe, endlich aus meinem Hirn hinausbringen, indem ich hier in der Peripherie einen stärkeren Schmerz habe. Genau denselben Effekt erzeugt man durch alle Schmerzen, die einem das Wandern auch beifügen kann. Nun, Wandern hat letztlich viel zu tun mit Persönlichkeitsentwicklung. Es geben viele Menschen sehr viel Geld aus für sogenannte Schulungsseminare, damit man zu einer besseren Persönlichkeit kommt. Das ist gut und recht, aber ich denke, viele Elemente, die dort zur Anwendung kommen, nämlich, dass man die Disziplin verbessert, das Durchhaltevermögen, dass man Empathie trainiert, dass man letztlich das Selbstbewusstsein steigert und zu einem gesunden Narzissmus kommt, wohlgemerkt zu einem gesunden Narzissmus, das ist im Wandern auch enthalten, weil es den Selbstwert steigert, weil es das eigene Leben deutlich intensiviert, weil ich spüre, ich kann doch was, weil die Symbolik des Aufstiegs im Prinzip nichts anderes ist als ein Sinnbild für die Problem- und Lebensbewältigung. Und weil ein Mensch nach Wanderungen tatsächlich das Gefühl hat, ich bin doch wer. Ich habe schon das Wort gesagt. Es ist dies ein Ausdruck vielleicht, der etwas auch mit Egoismus zu tun hat. Es ist auf jeden Fall eine Form jenes Narzissmus, der große Ähnlichkeit vielleicht sogar hat mit dem Charisma. Und noch ein Faktor, den man vielleicht in der heutigen Zeit beobachten sollte, wenn man regelmäßig wandert, darf man zwar sensitiv sein, man soll sensitiv sein, nämlich sehr empfindlich für Sinnesausdrücke, aber man darf nicht allzu sensibel sein, weil man dann rasch aufgeben wird. Haben Sie gewusst, dass 19% der jungen Amerikaner, und in Europa wird es nicht anders sein, heute an Hochsensibilität leiden? Das ist ein tabuisiertes, wenig bekanntes, aber sehr großes Problem. Das sind Menschen, die durch das Multitasking, die Reizüberflutung, den Dauerstress und so weiter hochsensibel geworden sind, aber dadurch in einer krankhaften Weise überempfindlich. Das sind nette Menschen. Die sind nicht rücksichtslos, arrogant und angeberisch wie Narzissten. Sie können sich gut in andere hineinfühlen, aber leider auch zu gut in sich selbst. Sie nehmen alles sensibel wahr, wie die Prinzessin auf der Erbse, die durch mehrere Laken und Matratzen hindurch eben eine Erbse gespürt hat und darum zur Königin, zur Frau des Königs auserkoren worden ist, so ist es eben heute ein zunehmendes gesellschaftliches Problem. Und ich bin überzeugt davon, durch regelmäßigen Dauersport, vor allem durch Wandern, kann man diese Hochsensibilität ins rechte Maß rücken. Um das geht es. Sie soll ja nicht abgeschafft werden, aber nicht in einer Art und Weise, dass die Menschen lebensuntückisch werden. In Japan gibt es 1 Million junger Menschen, sogenannte Hikikomoris, wenn ich den Ausdruck jetzt richtig rausbringe. Das sind Hochsensible, die höchst intelligent sind, die hervorragende Schulleistungen erbracht haben, Elite-Universitäten absolviert. Aber überall, wo sie hinkommen, haben sie das Gefühl, da riecht es so komisch, das sind Geräusche, dass ich vollkommen verrückt werde, etc. Und die berufsunfähig sind, die nichts mehr machen können, aus dieser Hochsensibilität heraus, ich würde Ihnen Wandern in recht hoher Dosierung empfehlen. Nun, letztlich haben die Psychotherapieschulen, denke ich mir, zwei übereinstimmende Ziele. Wenn ich das etwas spöttisch sagen darf, ich bin ja selbst Psychotherapeut und über sich selbst darf man ja lachen. Die Psychotherapieschulen haben ein Stück weit die Funktion der früheren Religionsgemeinschaften übernommen. Sie sind zuständig für das Seelische, sie haben allein die Wahrheit, sie bekriegen die anderen, sie sind unglaublich eitel, narzisstisch, man bringt ihnen das Geld gern hin, das war ja früher auch so, und die Tempel und so weiter, hat man die Steuer gern hingetragen, das macht man auch zu den Psychotherapeuten, es ist ein großes Geschäft und es gelingt all das, was man seinen Klienten beibringt, im Umgang miteinander, also zwischen den Psychotherapeuten, nicht so sonderlich gut. Aber ich, wie gesagt, will damit nichts gegen Psychotherapie, die ich schätze, gesagt haben. Aber kurzum, diese sich also zum Teil rivalisierenden psychotherapeutischen Gruppen, die haben zwei Ziele, die sie teilen und die sagen, darum geht es wirklich. Das eine ist, dass man Unausgesprochenes zur Sprache bringt. Das zweite ist letztlich, dass die Menschen eine höhere Gelassenheit entwickeln. Also die Menschen sollen gelassen werden. Gelassen heißt also nicht, dass man gleichgültig wird, sondern gelassen heißt, dass man sich dem Kampf der Emotionen entzieht und diese von oben sehr aufmerksam beobachtet. Dieses herrliche Bild, das in den buddhistischen Kulturen verwendet wird, der kalte Vollmond über dem tobenden Meer. Der sieht alles, der leuchtet den letzten Winkel aus, aber er wird nicht von den Wellen irgendwie getroffen oder gar weggespielt. Das ist Gelassenheit. Die Dinge beachten, sensibel wahrnehmen, zur Kenntnis bringen, aber nicht sich von ihnen wegreißen lassen, vom Sturm der Gefühle, vom Kampf der Emotionen. Und letztlich, so frage ich Sie, was vermittelt mir Gelassenheit, als wenn ich auf dem Gipfel eines Berges stehe, den ich mühsam erwandert habe? Hier habe ich doch nicht nur einen Überblick über das Land, sondern ich habe einen über die eigene Seele. Und diese Erhabenheit, die man hier empfindet, die führt letztlich auch zu einem ganz wichtigen Punkt der Gelassenheit, nämlich zur Demut. Und gerade Berge beispielsweise machen den Menschen ja demütig. Kofi Annan, der frühere UNO-Generalsekretär, hat einmal gesagt, nichts flößt so viel Ehrfurcht ein wie der Anblick von Bergen. Und ich glaube, das ist wahr. Und Johann Wolfgang Goethe, wie er in der Schweiz gewandert ist, die Berge sind die stillen Meister, und sie machen uns allen zu schweigsamen Schülern, also sie machen uns zu demütigen, aber gleichzeitig gelassenen Menschen. Meine Damen und Herren, Natur und Wandern haben viele psychotherapeutische Funktionen. Das sage ich nicht, weil ich von der Psychotherapie so wenig, sondern weil ich vom Wandern so viel halte. Vielen Dank.
Psychotherapie durch Wandern. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Teilwiedergabe eines Vortrags, den Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller im Publikumsstudio in Dornbirn gehalten hat. Universitätsprofessor Dr. Manfred Spitzer hat im ersten Teil der Sendung über die Bedeutung von Bewegung für die geistige Entwicklung von Kindern gesprochen. Beide Vorträge finden Sie bei uns im Fokus-Archiv.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Wandern heißt loslassen, Abstand zum Alltag und zu Problemen gewinnen.
Dass man eben sagt, wir dürfen nicht nur in der Vergangenheit herumwühlen, wir dürfen nicht nur an die Zukunft denken, sondern jetzt in diesem Augenblick müssen wir spüren, was los ist. Hier atme ich, hier lebe ich. Und durch was kann das Bessere erfolgen, als durch eine dauerhafte körperliche Anstrengung, wie sie im Wandern erfolgt.
Und da sehen Sie, Indoor Sitting, im Zimmer sitzen, sind Sie am wenigsten in beiden Tests, am wenigsten kreativ. Wenn Sie innen drin auf dem Laufband laufen, ist schon deutlich besser. Bewegen bringt. Wenn Sie im Rollstuhl durch den Wald geschoben werden, sind Sie auch viel besser, als wenn Sie drin sitzen. Und am besten ist es, Sie laufen durch den Wald. Dann sind Sie am allerbesten.
Wir wünschen Ihnen auch für dieses Wochenende ein befreiendes Naturerlebnis. Wir, das sind Tonmeister Hans Hammer und Johannes Schmidl als Gestalter dieser Sendung. Machen Sie es gut.